Bruder Heller sprach am 5. März 1967 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema göttliche Freude.
Meine lieben Freunde, meine Brüder, meine Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, es ist mir eine herzliche Freude, heute Abend bei euch zu sein und euch ein Zeugnis geben zu dürfen von dem, was wir in dieser abstürzenden Weltzeit ins Antichristentum und in die Angst und ins Grauen am nötigsten brauchen. Was ist das wohl? Es ist die göttliche Freude des Heiligen Geistes. Es ist das Evangelium. Evangelium, Euangelion heißt auf Deutsch Freudenkunde, frohe Botschaft, fröhliche Nachricht. Ich lese zu Anfang aus Jesajas 65 einige Verse. Von Vers 17 bis 19. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der früheren wird man nicht mehr gedenken und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Sondern freut euch und frohlocket für und für über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich wandle Jerusalem in Frohlocken und sein Volk in Freude. Und ich werde, sagt Gott, über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreies wird nicht mehr darinnen gehört werden. Die größte Macht der Welt, die schaurigste Großmacht, die uns belastet und bedrückt, ist nicht etwa der Kommunismus oder der Kapitalismus oder Amerika oder China oder Russland. Die größte Macht ist die Schwermut, die Angst, die Furcht, die Traurigkeit, die Depression. Wir haben ungezählt viele Gläubige, die in tiefen Depressionen sind. Gläubige, sage ich. Ich war jetzt 3 Tage in Augsburg, einer Stadt von 200.000 Einwohnern, und habe in diesen 3 Tagen so erschütternde Unterredungen gehabt, seelsorgerlicher Art, dass ich davon tief bewegt war, über die Magie, über den Okkultismus, über diesen Teufelsdienst, diese Teufelsfurcht, diese Wirkungen der Dämonen, die dort in dieser katholischen Stadt sich überall breit machen, einschleichen, einnisten, fromm verbrämt und doch die Menschenherzen schwer belasten. Menschen, die außer Leibes gehen, also dass die Seele herausgeht und erscheint und Forderungen stellt und so weiter. Grauenhafte Dinge, von denen viele leider so wenig wissen. Der Okkultismus, die Zauberei ist eine der 4 Sünden der Endzeit, von denen wir lesen in der Offenbarung. Und da gibt es nur ein Heilmittel. Den Glauben an den Sieg Jesu Christi und die heilige Freude, die daraus geboren wird, wenn man in Christo Jesu ein Siegesleben führen darf. Und deshalb gestattet mir heute Abend ein Zeugnis über die Freude. Wir werden sehen, dass hiermit viel größere und weitere biblische Wahrheiten verknüpft sind, als man auf den ersten Augenblick glauben könnte. Die Schrift kennt nicht nur die Freude, sondern die gesteigerte Freude. Freude, Jubel, Frohlocken. Frohlocken und Jubel sind die Steigerungsformen, wenn ich so sagen darf, von Freude. Und ich will vorne anfangen und will Folgendes sagen. Alles, was gewesen ist, alles, wird wieder sein. Aber größer, gewaltiger als sein Ursprung ist das Ende einer jeden Sache. So steht geschrieben in einem unbekannten Buch der Bibel, im Buch des Predigers. Aber wer von euch hat mal den Prediger gelesen in den letzten 10 oder 20 Jahren? Was gewesen ist, wird wieder sein. Und was sein wird, ist längst gewesen. Wenn wir deshalb Urgeschichte kennen, die Väter kennen den, der von Anfang ist. Wenn wir in die Anfänge zurückzuschauen vermögen, dann wissen wir, was einmal am Ende sein wird. Anfang und Ende reichen sich die Hände. Nur ist das Ende immer größer, gewaltiger, packender, herrlicher, schöner als der Anfang. Das ist ein ganz einfaches Grundgesetz der Schrift, das man vergessen hat, wovon man nichts mehr weiß. Wo werden diese großen, unerhörten Spannungsbögen von der Bipolarität aller Wahrheiten, von Anfang und Ende, beziehungsweise Anfang oder Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ihrer inneren Beziehung, ihrer Verknüpftheit, ihrer Verknüpfung, wo wird das verkündigt? Wir sollten viel mehr in die Tiefen der Schrift. Ich will deshalb, um von da aus euch einmal zu zeigen, was Freude bedeutet, etwas sagen über die Schöpfung, die Urschöpfung der Erde. Das ist nicht die Schöpfung, die in 1. Mose 1b und 2 und so weiter steht, sondern vorher. Es gibt ja verschiedene gewaltige Schöpfungsberichte in der Schrift. Psalm 104, Kolosser 1 und viele andere. Aber ich will einen Schöpfungsnotiz, will ich es nennen, lesen, von Hiob 38, den 7. Vers. Hiob 38, 7. Dort steht geschrieben. Aber ich lese von Vers 4 ab, um den Zusammenhang besser zu verstehen. Da ist ein Dialog, ein Zwiegespräch zwischen Gott und dem Hiob. Der Hiob ist eine der gewaltigsten Gestalten der Schrift. Stark verkannt, weil man nicht versteht, dass er ein Christusdarsteller ist und dass seine inneren Kämpfe, die er hat, die Kämpfe all derer sind, die im Glauben stehen. Die Nöte, die Ängste, die Schrecken, das Grauen, die die überkommt, viel stärker als die Weltmenschen, die im Glauben stehen. Jawohl. Ich lese also von Vers 4 ab in Hiob 38, da fragt Gott, wo warst du, als ich die Erde gründete? Tue es kund, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Wer hat über sie die Messschnur gezogen? Messschnur und Senkblei spielen in der Schrift eine große Rolle. Die Messschnur, die in die Waagrechte geht, und das Senkblei, das von der Tiefe, von der Höhe in die Tiefe geht und wieder aus der Tiefe in die Höhe gezogen wird. Die beiden, Messschnur und Senkblei, bilden das Kreuz. Und wenn wir mal all die Stellen nachlesen von Messschnur und Senkblei, finden wir überraschende Tiefen göttlicher Erkenntnis. Gott sagt also, wo warst du, als ich die Messschnur gezogen habe? In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Wer hat den Eckstein gelegt? Und jetzt kommt's. Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes, das sind die Engel und Engelfürsten, jauchzten. Das heißt mit anderen Worten, bei der Urschöpfung, da haben alle Morgensterne, alle Engelfürsten miteinander gejubelt. Es ist nicht dabei geblieben. Heute sind sie gegeneinander. Und ihr könnt mir zwei gewaltige Engelfürsten sagen, die gegeneinander gestritten haben und den Körper eines Mannes, den sie beide beschlagnahmen wollten. Wer war das? Michael und Satan. Und der Mann war Mose. Michael und Satan stritten um den Leib des Mose. Steht das in der Bibel? Ja. Natürlich steht das in der Bibel, sonst würde ich das hier nicht bezeugen. Michael und Satan stritten um den Leib des Mose. Jetzt müsste ich weit ausholen, warum Mose nicht das heilige, gelobte Land betreten durfte. Und müsste euch zeigen, wer der stehende Fels ist und wer der liegende Fels ist. Warum der einmal geschlagen werden sollte und man ein andermal mit ihm reden sollte. Weil sich uns da das Heilsprogramm Gottes wunderbar entfaltet. Ich will das nicht tun, denn ich habe vor, mit Gottes Hilfe euch allerhand zu sagen in dieser Abendstunde. Jedenfalls, die beiden rangen miteinander, gegeneinander und kämpften. Gesiegt hat Michael. Denn wir sehen den Mose, den Leichnam, beziehungsweise den Körper des Mose, als Beweis, dass der Leichnam nicht in der Gewalt Satans war. Wir sehen ihn auf dem Berg der Verklärung, Moses und Elias. Ein Beweis dafür, dass in diesem Kampf Michael gesiegt hat. Das nur nebenbei. Was also am Anfang ein Miteinander jubeln war, das wurde später zum Kampf gegeneinander. Die Engelfürsten kämpfen gegeneinander. Der Engelfürst von Deutschland kämpft gegen die Engelfürsten anderer Welten und Mächte. Und was sich dort oben vollzieht, wirkt sich auf Erden aus. Denn auf Erden ist nur die Projektion dessen, was sich im Wesenhaften oben vollzieht. Meine Lieben, so müssen wir unsere Bibel lesen lernen. So gehen uns Welten auf, der Schau, der göttlichen Schau, der heiligen, zitternden und anbetenden Ehrfurcht, wenn wir sehen, in welche Tiefen Gottes Wort uns hineinführt, wenn wir uns die Augen öffnen lassen. Dann heißt es, alle Söhne Gottes jauchzen. Die Söhne Gottes, das sind die Engel. Das sind treue Söhne und gefallene Söhne. Die gefallenen Söhne sind die Dämonen und die Treugebliebenen, die aber auch Irren und Torheiten begehen. Das sind die heiligen Engel. Die heiligen Engel, bitte nicht erschrecken, werden von Gott der Torheit beschuldigt. Er legt seinen Engeln, Torheit zur Last. Nennt mir mal eine Torheit der Engel. Wir haben etwas unter die Menschen eingeschmuggelt, heißt das Wort, eingeschoben, heimlich, einschleichend etwas gebracht, was für die Menschen gar nicht war, gar nicht sein sollte. Das war das Gesetz. Das Gesetz ist gegeben durch der Engelgeschäfte. Und wo Menschen zur Erlösung gesetzliche Leistungen erfüllen wollen, zur Erlösung, dann treiben sie Engelsanbetung. Und das meiste, was wir heute Christentum nennen, ist Engelsanbetung. Aber davon will ich jetzt nicht reden. Ich will nur sagen, am Anfang war ein Jubeln der Engelfürsten und der Engel, ein Jauchzen, und das ist verloren gegangen. Aber jetzt, nach dem Gesetz, das ich vorhin sagte, dem Gründen, Geistesgesetz, dass das, was am Anfang war, das wird am Ende wieder sein. Größer, gewaltiger, strahlender, herrlicher. Wenn schon am Anfang solch ein Jubel war, wie wird erst am Ende die Freude einer erneuerten Schöpfung sein? Wenn schon, wie viel mehr? Eine paulinische Sprachformel, die uns auch in tiefe und köstliche Wahrheiten hineinführt. Wie viel mehr? Das war das Erste, was ich sagen wollte. Die Freude war am Anfang, ist verloren gegangen. Heute herrscht die Schwermut, die Angst, die Furcht, das Grauen, der Neid, der Streit, Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens, Zerrissenheit, Bangigkeit bis zum Wahnsinn herrscht heute überall, auf allen Gebieten, wo wir hinschauen. In Kunst und Sport und Literatur und Skulptur und so weiter herrscht der Wahnsinn. Kunst ist das, was ist Kunst? Kunst ist, wenn man nicht weiß, was es sein soll. Das ist Kunst. Wir leben in einer Entartung, das kommt den meisten gar nicht zum Bewusstsein, weil sie damit hineinschlittern und überall die verzerrten Melodien hören und die verzerrten Gesichter und die Tiergesichter mit den Mähnen da drüber und so weiter. Finden wir gar nichts mehr dabei. Wir leben in einem Absturz ohnegleichen. Jetzt wird das Gesetz durchgehen in diesen Tagen, dass Ehebruch nicht mehr bestraft wird, Homosexualität nicht mehr bestraft wird und Gotteslästerung nicht mehr bestraft wird. Ist ja schon früher nicht bestraft worden. In Jahren hindurch ist Ehebruch und auch Gotteslästerung nicht mehr bestraft worden. Jahrelang. Das ist ein Stück Ehrlichkeit, wenn man das abschafft. Ehrlichkeit. Es gibt auch eine dämonische Ehrlichkeit. Davon will ich nicht reden. Also nur einmal. In der Urschöpfung das große, heilige Lachen. Und in der Enderlösung, wenn einmal die Äonen abgelaufen sind und die neue Schöpfung dasteht, strahlend in einem Glück, in einer Wonne, da ist ein Jauchzen, das alle erfüllt. Auch dich und mich und alle. Und das dürfen wir wissen und glauben und festhalten und dafür loben und danken und darauf hoffen, in gespannter Sehnsucht nach dem wiederkommenden Herrn. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Nun ein Zweites. Wir lesen von dem spöttischen Lachen der Welt, dass das in Wirklichkeit nur Schwermut und Angst ist. Und dass es besser ist, in ein Haus der Trauer zu gehen, als ein Haus der Freude. Denn die Freude der Welt, die Freudenhäuser und Freudenmädchen und die sonstigen Freuden, die tauchen nicht viel. Die sind Gift der Hölle. Aber ich will euch über das Lachen der Welt biblisch einmal ein paar Zeugnisse sagen. Drei Zeugnisse, eins aus dem Buch der Sprüche und zwei aus dem Buch des Predigers. Weil wir ja vielleicht in diesen Büchern weniger zu Hause sind als in den Evangelien oder in den Briefen, meinetwegen. Also ich lese zunächst über den zweiten Punkt, was ich sagen will, über die Freude aus Sprüche 14, den 13. Vers. Sprüche 14, Vers 13, wo geschrieben steht: Auch beim Lachen hat das Herz Kummer. Und ihr, der Freude Ende oder Ziel, ist Traurigkeit. Beim Lachen hat das Herz Kummer. Heute werden wir ja von Amerika aus beherrscht, in jeder Beziehung. Mir hat jetzt ein führender Geschäftsmann gesagt, Amerika sagt, ein Geschäftsmann sollte nur arbeiten von seinem 23. bis zu seinem 38. Lebensjahr. Und dann muss er so viel Geld gespart haben, so viele Millionen haben, dass er nicht mehr zu arbeiten braucht. Wer das nicht kann, das ist ein Trottel. Ja. Und Leute von, die älter sind, die kann man ja nicht mehr brauchen. Die neuen Frühlings- und Jugendfarben sind nur für Menschen zwischen 18 und 28 Jahren. Früher waren es 35, jetzt 28. Ich habe solche Prospekte in der Hand gehabt. Die anderen, das sind Spielverderber. Was wollen denn diese alten Opas und Omas? Sie sollen verschwinden. Sie sollen der Jugend Platz machen, dass sie sich ausleben kann, dass sie ihre Freude haben kann. Das ist heute da. Ich könnte noch mehr Einzelheiten sagen aus der Industrie. Die Schallplatten, was an Schallplatten hergestellt wird, keine klassische, wertvolle Musik mehr, sondern was an Schallplatten hergestellt wird, bestimmen die 13- bis 16-Jährigen. Teenagers, diese, ich hätte beinahe gesagt Rotznasen, aber ich sage so ein Wort nicht. Ja. Meine Freunde, wir leben in einer Welt, die wir gar nicht mehr durchschauen, weil wir selbst mehr oder weniger narkotisiert sind von dem Gift, das sie ausstrahlt und ausströmt. Also das war das erste Zeugnis vom Lachen der Welt. Sprüche 14, 13, auch beim Lachen hat das Herz Kummer. Keep smiling. Wenn ein Mädchen, eine Verkäuferin in einem amerikanischen Geschäft nicht immer lächelt, macht man ein ernstes Gesicht und dann wird sie rausgeschmissen. Keep smiling, das ist ein erstes Gebot. Viel wichtiger als die 10 Gebote. Oder wenn die Mannequins da, die dürren Gestalten da rumlaufen, mit Kleidern und Pelzen oder mit Hemden und Shorts und was weiß ich, die frieren fürchterlich, aber sie müssen immer so lachen und tun, als ob sie die glücklichsten Menschen der Welt wären. In Wirklichkeit haben die ein Grauen davor. Ich weiß das. Ich weiß das aus seelsorgerlichen Unterredungen und weiß das aus Berichten. Wir leben in einer Welt, die sich betrübt, die eine Freude vorgaukelt, die gar nicht da ist, die gar nicht da sein kann, weil es nur eine Freude gibt, von der ihr gesungen habt vorhin. Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesus, meine Zier. Ach, wie lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Ja, und verlangt nach dir. Aber ich will euch noch zwei Worte aus dem Buch des Predigers nennen. Prediger, Kapitel 2, Vers 2 und Kapitel 7, Vers 3. Hören wir. Prediger 2, 2. Da heißt es, ich will dich prüfen durch Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Eitelkeit. Auch das. Wenn du das Gute, das du hast, genießt, das sagt man. Aber es ist doch zutiefst geschaut. Unter dem Gesichtswinkel der Ewigkeit. Eitelkeit. Ich lese dazu noch Prediger 7, Vers 3. Damit wir sehen, wie das Wort Gottes mehr als alle unsere Psychologie und unsere Psychoanalyse und so weiter uns zeigt, wie der Mensch ist. Ein Gefäß voll Trauer. Der Mensch ist ein Gefäß für jede Qual. Du und ich und wir alle. Und die Freude ist eine Gabe vom Himmel. ist eine Person, Jesus, meine Freude. Ja. Prediger 7,3. Besser Bekümmernis als Lachen. Und bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Unglaublich, aber es ist so. Ich habe lange über dieses Wort nachgedacht. Die erste Hälfte können ja alle glauben und fassen. Besser Bekümmernis als Lachen. Am Lachen erkennt man den Narren. Ja, du Narr, der du jetzt lachst über deine Reichtümer. Heute Nacht wird man deine Seele nehmen. Aber die Endstation dieses Lachens und dieser Freude der Welt ist ungestillte Sehnsucht, Furcht, Schwermut, Selbstmordgedanken, Wahnsinn, Untergang. Und das sagen alle aufrichtigen, ehrlichen Menschen. Es hat ja alles gar keinen Zweck. Was hat das Leben für einen Zweck? Ich habe alles genossen, sagen heute 16-jährige junge Menschen. Was das Leben bieten kann, kann mir nichts mehr bieten. Ich mache Schluss, ich habe einen Egel, ich kann nicht mehr. Und wenn die Menschen genau wüssten, dass mit dem Tode alles aus ist, wenn sie das genau wüssten, dann wäre die Zahl der Selbstmörder unerhört viel größer, als sie jetzt schon ist. Ich weiß das. Ich habe manches Mal, hat Gott es mir geschenkt, dass ich Menschen, gläubige Menschen, im letzten Augenblick vor dem Selbstmord bewahren dürfte. Könnt ihr euch erschreckende Dinge erzählen. Ja, spannender als ein Kriminalroman. Meine Freunde, wenn die Menschen wüssten, es ist wirklich alles aus, würden sie Schluss machen. Aber zuletzt sagen sie immer wieder, man weiß es nicht, vielleicht ist doch etwas dran an dem Schwindel der Himmelskutscher und der Priester und Pastoren. Vielleicht ist doch etwas dran und man weiß es nicht. Und da leben sie halt so weiter. Ich weiß das aus der Praxis. Drittens, es gibt auch ein Lachen des frommen Unglaubens. Sie lachen. Gott sagt etwas. Gott sagt mal einem sehr alten Mann mit einer sehr alten Frau. Der Mann war 100 Jahre alt und die Frau war 90 Jahre alt. Ihr werdet ein Kind haben. Und da haben beide gelacht. Und da wurde Gott beinahe böse. Wie hieß denn dieser alte Mann? Und wie hieß die alte Frau? Sarah. Lest es nach in eurer Bibel. Ihr findet es in 1. Mose 17, Vers 17 und 18, Vers 12. Das Lachen des gottlosen Unglaubens. Es gibt aber auch ein heiliges Lachen oder ein heiliges Frohlocken. Jauchzen im Geist, während die Seele betrübt sein kann. Ich bitte euch, hört einmal, was ich jetzt aus Lukas 10, 21 euch vorlese. Lukas 10, 21. Da lesen wir vom Herrn Jesus etwas. Und das lautet so. In selbiger Stunde, der Stunde, wo Jesus sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Eine Vision, die da schaut, was schon längst gewesen ist, was sich aber jetzt in der Gegenwart vollzieht. Denn was gewesen ist, ist jetzt, sagt die Schrift. Und was jetzt ist, das wird wieder sein. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und dann heißt es in Vers 21, in selbiger Stunde frohlockte Jesus im Geist. Also die dritte Steigerungsform von Freuen. Freuen, jauchzen, jubeln, frohlocken. Er frohlockte im Geiste und sprach, ich benedeie dich, ich preise dich, ich bekenne aus vollem Herzen, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses den Weisen und Verständigen verborgen hast und den Unmündigen hast du es geoffenbart. Wie kann man sowas machen? Etwas Großes, Gewaltiges, Verborgenes. Den Weisen, den Klugen, die nötige Intelligenz dazu hätten, denen verbirgt er es. Und die Dummen, die Unmündigen, die das Maul halten müssen, denen sagt er es. Wie kann der Herr sowas machen? Ich habe lange darüber nachgedacht. Heute weiß ich es. Denn also war es wohlgefällig vor dir. Es war dein Wollewillen, dein Freudewillen, das zu machen, dass die Törichten, die höchsten, letzten Gottesziele schauen dürfen und die Klugen und Weisen, dass es denen verborgen ist und dass sie sie nicht wissen sollen. Meine Freunde, davor zieht sich jetzt ja auf. Wie eben wir Deutschland durchkämmt von Vortragenden. Bei uns in Ettlingen war jetzt eine Dame, eine Fräulein Doktor der Theologie, eine Pfarrerin, und hat einen Vortrag gehalten über das Thema Gott ist tot. Und da haben Leute gesagt, das ist ja Atheismus. Sagt sie, bitte, bitte, regen Sie sich doch nicht auf. Ich bin stolz darauf, dass ich eine Atheistin bin. Aber eins kapiere ich nicht, warum ist sie dann auch die Fräulein Doktor und die Fräulein Pfarrer? Warum geht sie da nicht Steineköpfen oder wird meinetwegen Ministerin oder irgend sowas? Oder Tänzerin oder irgend sowas, was ihr besser liegt. Das verstehe ich nicht. Jetzt war Dr. Zahrend da, der Nachfolger von Lilje in seinem Sonntagsblatt, auch in Ettlingen, und hat gesprochen über den Kampf des Materialismus gegen die verbohrte Frömmigkeit oder so ähnlich. Und da hat er natürlich ausgeführt, ausgehend von den Evangelien, Jesus hat nie gelebt und das, was da berichtet, das sind Märchen, alles Widersprüche, die kein vernünftiger, einigermaßen gebildeter Mensch, der ein bisschen logisch denken kann und ein klein wenig nur von naturwissenschaftlichen Gesetzen weiß, auf keinen Fall glauben kann und so weiter. Und dann hat er das Wort freigegeben. Und dann hat sich auch unser Hausvater der langen Steinbacher Höhe, mein Freund und Bruder Robert Schaar, gemeldet und hat gesagt, Herr Dr. Zahn, wie stehen Sie zu Kolosser 1, 16 bis 20? Er hat ein fabelhaftes Gedächtnis, unser Hausvater, für Bibelstellen, und hat dann diese Stelle auswendig aufgesagt. Kolosser 1, 16 bis 20. Von dem vorweltlichen, herrlichen Christus. Oder wie stehen Sie zu dem Prolog vom Johannesevangelium? Im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Dieser war am Anfang bei Gott und nichts, was geworden ist, ist geworden, außer durch den Logos. Und der Logos wurde Fleisch und zeltete unter uns. Wie stehen Sie dazu? Und da gab es eine Stille. Und da hat dieser kluge Mann, der ein Führer ist, der Gottlosigkeit des Unglaubens, der hat kapituliert und hat gesagt, ja, eben bringen Sie ein heißes Eisen. Und ich muss sagen, so weit bin ich noch nicht. So weit, sagt er wirklich, so weit bin ich noch nicht, dass ich darüber eine Aussage machen kann. Er wollte nicht sagen, ich glaube den ganzen Schwindel nicht. Das wollte er nicht, weil da doch immerhin noch Kirchenleute waren. Er hat nicht gewagt, ein klares Zeugnis zu geben. Hat es auch nicht gekonnt, weil Gott es ihm jedenfalls verwehrt hatte. Jedenfalls sagte er wirklich, so weit bin ich noch nicht, darüber kann ich nicht sagen. Ja. Meine Freunde, wir leben in einer ernsten, bewegten Zeit. Wir leben nicht in einem Abstieg, sondern in einem Absturz. Und wir werden in den nächsten Jahren noch Dinge erleben, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Auf allen Gebieten des menschlichen Lebens. Noch einmal, Jesus frohlockte im Geist, auch wenn er betrübt war in der Seele. Er jauchzte, er frohlockte und sagte, Vater, das war dein Wohlgefallen, dass den Klugen und Weisen und Großen der Welt das verborgen wurde, verhüllt wurde, und den Armen und Törichten, so wie ihr und ich, uns hat er es geoffenbart und hat den ganzen Glanz seiner Herrlichkeit in unser Herz geschüttet, dass auch wir jauchzen und jubeln und frohlocken können in heiliger Freude. Meine Lieben, das ist etwas. Und das steckt nämlich an. Wenn du ein Mensch bist, der sich selbst ganz Jesus ausgeliefert hat, der all seine Bosheit, die in uns allen steckt von Natur aus, ans Licht gebracht hat, und dann brauchst du ohne viel frommes Geschwätz, ein frommes Theater, ein frommes Geschreibsel, da gehen von dir Kraftströme aus und Leute kommen zum lebendigen Glauben. Wir erleben das fortlaufend bei uns auf der Langensteinbacher Höhe. Da kommen fortlaufend Leute zum Glauben, in den Konferenzen, außerhalb den Konferenzen und so weiter. Wenn Freude dein Herz erfüllt, so wird diese Freude so lebenweckend und ansteckend, dass sie auch hineinströmt in Verzweifelte und Deprimierte und sie etwas empfangen von der Lösung und der Befreiung von dem, was der Herr Jesus dargestellt hat auf Erden, wie er in der Welt war, seid auch hier in dieser Welt. Und er war in dieser Welt, bei all dem Schweren, bei all der Tragik seines Lebens, war er doch einer, der immer wieder frohlockt hat im Geiste, gejauchzt hat zu Gott, und auch wenn die Seele bis in den Tod betrübt war. Jawohl, Paulus sagte zum Beispiel, jetzt freue ich mich. Wie geht's weiter? In den Leiden, ja, aber genauso viele Handschriften haben wir, die sagen, ich sage nicht ein, sondern Epi, ich freue mich über die Leiden. Jetzt freue ich mich in den Leiden oder über die Leiden. Jetzt. Das heißt, noch vor kurzem habe ich sie wegbeten wollen. Wir wollen unsere Leiden wegbeten. Paulus, der hat etwas geschaut, dass tiefste Freude nur aus tiefem Leid geboren wird. Und deshalb, weil er dir so viel Freude schenken will, führt er dich durch so manches Leid. Jetzt freue ich mich in den Leiden. Das ist doch ein Widerspruch in sich selbst. In den Leiden, da leidet man. Und in der Freude, da freut man sich. Nein, er freut sich in den Leiden und er freut sich über die Leiden. Was sind das für Wahrheiten? Letzte, tiefste. Letzte, tiefste, beglückende, lösende Wahrheit. Es gibt aber auch in der Schrift ein heiliges Lachen des Glaubens. Ein Jubeln, ein Jauchzen des Glaubens, das wir nicht nur bei dem Herrn Jesus finden, sondern bei all den Seinen, in irgendeiner Form. Und ich müsste ja weit ausholen und müsste viele Bibelstellen heranziehen, die uns das zeigen, dass ein erlöster Mensch jubeln und jauchzen kann, Lob singen kann, auch wenn der Rücken wund gepeitscht ist und die Armgelenke angeschmiedet sind und die Füße im Stock geschraubt sind. Da singen sie Lobgesänge. Solche verrückte Leute gibt es. Ich kenne zwei Männer. Paulus und Silas, jawohl, die beiden, Paulus und Silas, die haben in der Nacht einen Lobgesang gesungen. Ja, dann kam ein Erdbeben. Und dann kamen die gewaltigen Ereignisse mit dem Kerkermeister, die nur der versteht, der weiß, dass der Kerkermeister ein Vorbild ist auf Satan. Und Paulus ein Vorbild ist für Christus. Und Silas für die Gemeinde. Ja. Wer das einmal verstanden hat, diese große prophetische, symbolische Bedeutung, dem geht mit jeder Geschichte, ich hätte beinahe gesagt, mit jedem Wort, Welten auf von dem großen, allumspannenden Heilsplan Gottes. Ja. Lobgesänge in der Nacht. Wie deine Nacht auch heißen mag, Bruder und Schwester, ich sage dir eine Arznei, die hilft dir. Mehr als alle Apotheken der Welt zusammen. Ich meine jetzt nicht die Apotheke Gottes, die sogenannten Unkräuter, dass die in Wirklichkeit Heilkräuter sind. Das ist die Apotheke Gottes. Ja, ich meine die anderen Apotheken. Ich will nicht sagen, das sind alles Apotheken des Teufels. Das will ich nicht sagen. Das wäre ein Unrecht. Aber sprechen wir nicht drüber. Meine Freunde, Verzeihung, wenn ein Apotheker da ist. Ich bitte. Ich bin schon einmal reingefallen. Habe ich sowas gesagt. Und dann kam einer lächelnd, Herr, und sagte, gestatten Sie, ich bin Apotheker. Dann habe ich da gestanden, habe geschlottert und habe um Verzeihung gebeten. Geschlottert und gestottert, ja. Aber es ist so. Ich weiß von einem Apotheker, der war so ehrlich, so grundehrlich über manche Dinge, ich möchte sie nicht nennen, dass er sagte, ich kann nicht mehr mit gutem Gewissen mitmachen, ein gläubiger Mann. Mit solchen Mitteln zu empfehlen, die gar keine Mittel sind, sondern hier nur zum Blöffen da sind und nur in den Patienten Vertrauen zu erwecken. Wenn dann der Arzt sagt, aber jetzt habe ich ein Mittel, das hilft Ihnen bestimmt. Ein bisschen Saccharin, Wasser und nichts dahinter. Es gibt solche Dinge. Also das ist eine Tatsache. Da muss man ein bisschen mit Suggestion arbeiten und so weiter. Und die Suggestion ist nicht mehr weit von der Hypnose. Und die Hypnose ist nicht mehr weit von der Magie. Das ist eine kontinuierliche Linie. Wer das einmal gesehen hat, ich weiß das von Fachleuten. Ich bin ja kein Arzt, ich bin kein Pharmakologe und kein Mediziner. Aber ich weiß solche Dinge aus der Seelsorge. Meine Freunde, dieser Apotheker wurde dann entlassen. Also wurde ausgeschlossen aus dem Bund der Apotheker und sie sagten, der Mann ist geistig nicht ganz zurechnungsfähig, der mit seinem Jesus und mit seiner Bibel, ja, untertauchen in der Versenkung. Solche Dinge, die kommen heute viel häufiger vor, als wir ahnen. Überall. Wir leben in einer verteufelten, satanisierten Welt und werden noch allerhand erleben, dass wir schreien, Herr Jesu, komme bald. Ja, komme bald, Herr Jesu. So werden wir noch schreien. Glaubt es. Ja, ich könnte also über das Lachen des Glaubens viel Wunderbares sagen, aber ich will es nicht. Es würde vielleicht zu weit führen. und will nur noch einige Zusammenhänge aufzeigen. Ich will euch etwas sagen, was ich vorhin schon andeutete. Das Lachen und Jauchzen und die wahre, bleibende, echte, tiefe Freude, die wird nicht als Naturanlage gegeben und da wird nicht wie aus blauem Himmel herniedergeschüttet, sondern die wird geboren aus Leid, aus Demütigung, aus dem Selbstgericht, aus der Beugung. Da wird höchstes Leid zu höchster Freude. Das finden wir in der Schrift in vielerlei Zusammenhängen. Ich will über diesen Punkt jetzt nicht weiterreden, weil meine Stunde ja bald um ist, aber euch bitten, achtet darauf bei eurem Bibellesen. Ihr werdet euch freuen. Eine Wahrheit, die man selber findet, wenn man vorher betet, Herr, öffne meine Augen, dass ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Also, dass das Gesetz etwas Wunderbares ist, eine Prophetie. Das Gesetz ist Prophetie. Dass man da betet und dann darf man diese Dinge schauen. Und das, was man so gefunden hat aus der Bibel heraus, vielleicht nur mit Hilfe einer Konkordanz, das ist viel wichtiger und wesenhafter und gründlicher und besser als das, was man so anlernt und sich vorschwätzen lässt und nachschwätzt. Ja, machen wir es also so. Ich will noch zwei Punkte euch sagen. Erstens, die Freude der Schöpfung. Und zweitens, gibt es noch was Größeres als die Freude der Schöpfung? Die Freude des Schöpfers, jawohl. Denn der Schöpfer ist größer als die Schöpfung. Die Freude Gottes. Für die Freude Gottes will ich euch was sagen. Dass euer Herz froh wird und dass dieser Abend euch einen Anstoß geben könnte zu dem, was der Herr Jesus gesagt hat. Dass seine Freude zu wie viel Prozent in uns sei? Völlig. Auf dass meine Freude völlig in euch sei. Dafür hat Jesus gebetet. Und wer von uns könnte aufstehen und sagen, hier, ich bin so einer, in dem die Freude Jesu völlig ist. Wir stehen alle mehr oder weniger unter der Angst und unter der Schwermut, unter unseren unerledigten Sünden, unserem bösen Gewissen, unter den Engrammen, die sich eingegraben haben in unser Seelenleben und so weiter. Hinter all dem Verborgenen, was abgesackt ist, vom Bewussten ins Unbewussten, ins Unterbewusste und vom Unterbewussten ins Unbewusste. Und dann ist es sehr gefährlich. Aber auch darüber will ich nicht viel sagen, obwohl das uns manche erschütternde Klarheit gäbe, dass der Mensch lebt aus dem Unbewussten und aus dem Unterbewussten und nicht aus dem Bewussten. Was wir so bewusst darstellen, das ist gar nicht unser Leben. Was du träumst, das ist viel eher dein Leben. Im Traum, was du träumst und wie du träumst, dadurch erkennst du dich, wie du bist. Ich bin manches Mal aufgewacht und habe gesagt, Herr, lebt das noch in mir? Lebt das noch in mir? Ich bin tief erschrocken. Nietzsche sagte einmal, die Menschen wollen für alles verantwortlich sein. Nur nicht für ihre Träume. Doch, du bist auch für deine Träume verantwortlich. Du sagst, da kann ich doch nichts dazu. Doch. Was in deinem Leben erledigt ist, was aus den Tiefen des Unbewussten und Unterbewusstseins herausgeholt ist, oder man nennt das aus der Verdrängung. Das Wort kennt schon die Bibel. Gott holt das Verdrängte heraus oder empor ins Licht. Das ist erledigt. Das quält und stört dich nicht mehr in deinen Träumen. Das ist wahr. Was leben wir in fürchterlichen Angstträumen? Oder wir haben auch schöne Träume. Das größte Glück, das es auf Erden geben soll, sagte ein Wiener Professor, der einen Lehrstuhl hat für das Traumwesen. Das schönste und größte Glück sind die Flugträume, wenn ein Mensch träumt, dass er fliegen kann. Wer von euch, wäre interessant, hat schon solche oder öfter solche Flugträume gehabt, dass er träumte, er kann fliegen. Soll man die Hand hochheben? Na, das sind aber wenig hier bei euch. Ach du, also die zählen doppelt da oben. Ja, die Flugträume. Aber so schön die Flugträume sind, die sind ein Ausdruck dafür, ich möchte weg aus dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte heraus aus der Fleischeslusten, Augenlusten, Hochmut des Lebens. Hinweg vom Mammon und Sexus, hinweg von der Bosheit und so weiter. Ich möchte hinauf, empor, hinauf zum Himmel. Das bedeuten die Träume. Aber so schön die Flugträume sind, so grauenhaft sind die Träume, wenn man fliegt und kaum hat man sich erhoben, schon werden wir wieder niedergezogen. schon geht's wieder hernieder. Oder wir kommen gar nicht los, wir können uns gar nicht lösen von der Erde, wir sind wie festgeklebt. Ja, mit Uhu oder sowas, ja, da unten an dem Boden und kommen nicht hoch und wollen doch hinauf. Und wir regen die Schwingen und es geht nicht. Und solche Träume werden auch vielfach geträumt. Ich will jetzt nicht fragen, wer hat das schon geträumt, sonst blamiere ich mich wieder, denn ich habe in anderen Versammlungen, die größer waren, da hat der weitaus größere Teil hat dann die Arme erhoben und dann haben mir Leute Dinge erzählt. Aber ihr Reutlinger, ihr seid ja vielleicht die Tübinger etwas geistiger und die Reutlinger, die sind materieller, ich weiß es nicht. Ich habe das nur so gehört, einem Undi zufolge. Ja. So, meine Lieben, noch einmal. Wir sind auch verantwortlich für unsere Träume. Und in unseren Träumen offenbaren wir, wer wir sind. Du bist das, was du träumst. Böse Sache, was? Traurige Angelegenheit. Da kommt alles heraus, an Neid und Streit und Bosheit, an Gemeinheit und Schlechtigkeit, an sittlichem Verderben und im Traumleben. Meine Lieben, es gibt eine Heiligung bis hinein ins Traumleben. Das gibt es. Oder die gibt es, diese Heiligung. Denn wenn wir Abendmahl haben, dann nehmen wir doch das Fleisch und das Blut Jesu in uns auf. Und die Seele ist im Blut. Dann nehmen wir doch die Seele Jesu in uns auf. Und das Traumleben gehört nicht mit zu dem Geistigen, auch nicht zu dem Körperlichen. Obgleich das Körperliche die Träume auslösen kann. Wenn einer zu viel Kartoffelsalat abends gegessen hat, ja, träumt er. Ja. Sondern das gehört zum Seelischen, zu dem Mittelding. Was sind das für Dinge? Meine Freunde, darüber sollten wir nachdenken. Das sollte uns innerlich bewegen. Aber ich will jetzt zu meinen zwei letzten Punkten kommen, von der Freude der Schöpfung und von der Freude des Schöpfers, damit wir Vertrauen fassen. Dazu sind wir berufen. Du bist nicht berufen zur Traurigkeit, zur Schwermut, zur Angst. Daran hat Gott keine Freude. Das tut ihm weh und leid. Und wenn du leidest in deiner Angst und Furcht, dann leidet Gott mit. Du verlängerst das Leiden Gottes durch dein Leiden. Und wenn du dich freust, dann freut er sich mit. Ja. Ich will also noch einiges sagen über die Freude der Schöpfung. Aber da soll die Schrift zu euch reden. Ich bitte euch zu hören, was in Jesajas 35, Vers 1 und 2 geschrieben steht. Jesajas 35, Vers 1 und Vers 2. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen. Ja, dass sich ein Hund freuen kann, wenn er ein Stück Wurst bekommt, verstehen wir. Aber dass sich die Wüsten freuen sollen und das dürre Land, dürfen wir das wörtlich nehmen? Wir müssen alles zunächst wörtlich nehmen und dann dürfen wir seine bildhafte, seine erbauliche, seine prophetische, seine symbolische Bedeutung sehen. Denn jedes Wort ist siebenfach geläutert. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen und die Steppe wird frohlocken. Die Steppe. Die unfruchtbare Steppe wird frohlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist dir gegeben, die Pracht des Karmel und Sarons. Sehen werden es, sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Es gibt eine Freude für die Wüsten der Erde, die werden sich mal freuen. Die werden einmal Paradiesesgärten werden im tausendjährigen Reich. Das dauert nicht mehr lang. Im Jahr 2000 kommt das tausendjährige Reich, beziehungsweise ist es da. Irret euch nicht. 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und ein Tag ist wie tausend Jahre. Und wer es nicht glaubt, soll es bleiben lassen. Aber das kommt. Und das ist bis dahin nicht mehr weit. Wir haben 67, das sind noch 33 Jahre. Da ist tausendjährige Reich da. Und bis dahin erleben wir noch allerhand. Da ist die Drangsalzzeit mit den 2x3,5 Jahren drin. Das sind die Vorbereitungszeiten für den Bau Babylons und Jerusalems drin. Da ist vorher die Entrückung drin. Und so weiter und so weiter. Das sind allerhand Ereignisse. Und diese 33 Jahre, die gehen nach einem unglaublichen Gesetz viel schneller vorbei als die 33 Jahre vorher. Gegen Ende, da wird das Zeitabrollen geschwindiger, schneller, rascher. Die Zeit wird verkürzt. Das ist auch ein geheimnisvolles Gesetz, das mathematisch, physikalisch nicht nicht bewiesen werden kann. Die herrlichsten, größten Wahrheiten, die können nicht bewiesen werden. Ich und der Vater sind eins. Ja. Dann keiner beweisen. Keiner. Kein Philologe und kein Philosoph und kann keiner beweisen. Aber das kann man glauben. Das kann man erfahren. Man kann drin leben und sich freuen mit großer Freude. Ich will weiterlesen, Kapitel 44, Vers 23, im selben Propheten Jesajas, 44, 23. Und dort steht geschrieben, jubelt ihr Himmel. Ach, jetzt geht's noch höher hinauf. Jetzt geht's in die Himmel. Die Himmel sollen jubeln. Wie sollen die das machen, wenn die Himmel jubeln? Jubelt ihr Himmel. Denn der Herr hat es vollführt. Jauchzet ihr Tiefen der Erde. Die Tiefen, das sind die Orte des Gerichtes, des Todes, der Verdammnis. Das sind die Tiefen. Es gibt Todestiefen. Es gibt Sündentiefen. Es gibt Verdammnistiefen. Es gibt allerhand Tiefen. Und nun werden die Tiefen aufgefordert, zu jauchzen. Diese Aufforderung, das ist kein bloßes Geschwätz. Gott verlangt nichts Unmögliches, sondern das ist eine Verheißung. Für den Glauben sind alle Gebote Verheißungen. Das heißt, ich werde dich dahin bringen. Das ist ein gewaltiges Wort. Alle Tiefen, auch die Sündentiefen, die Tiefen in deinem Leben, die Ängste, die Verzweiflungen, und die Tiefen der Öde, die Tiefen der Totenräume, die werden einmal jubeln, jubelt, jauchzet ihr Tiefen der Erde, brechet in Jubel aus ihr Berge, du Wald und jeder Baum darin, denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich, macht er seine Herrlichkeit kund, an dem bösen Volk Israel, das doppelt so viel gesündigt hat, als die schlechtesten Nationen der Welt, als Sodom und Gomorra. Steht geschrieben. Meine Freunde, aber ich will noch ein paar Worte reden lassen. 49,13. Ja, 49,13. Jubel ihr Himmel, frohlocke die Erde. Du Erde, ihr Berge, brecht in Jubel aus. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, sein Volk Israel, und seiner Elenden erbarmt er sich. Seiner Elenden. Die Elenden sind die Elenden Gottes. An ihm gehört alles. Er erbarmt sich der Elenden. Sind Elende hier? Oh, rechne mit deines Gottes Erbarmen. Ergreife es im Glauben. Öffne ihm dein Herz. Und du wirst die Wunder erfahren. Und so könnte ich jetzt fortfahren, aber ich will vielleicht noch die eine oder andere Psalmstelle sagen. Psalm 96, 11 und 12. Psalm 96, 11 und 12. Und da heißt es, es freue sich der Himmel und es frohlocke die Erde, es brause das Meer und seine Fülle. Das ist kein böser Sturm, der zerstört, sondern ein freudiges Brausen. Es frohlocke das Gefilde und alles, was darauf ist. Dann werden jubeln alle Bäume des Waldes. Baum, wenn ein Baum in die Hände klatscht, das lesen wir ja auch, das verstehen wir, wenn er in die Hände klatscht, wenn der Wind seine Blätter bewegt, dass sie aufeinander klatschen, das verstehen wir. Aber dass sie ausbrechen in Jubel miteinander, das erscheint uns eine orientalische Übertreibung. Oh, ihr Lieben, ihr werdet einmal staunen, wie Gott sein Wort erfüllt. Viel schöner, viel gewaltiger, viel beglückender, viel realer, als wir es uns vorstellen können in unserem Unglauben. Und dem gehen wir entgegen. Das Schönste, was dein Leben bringt, das steht dir bevor. Denn was hinter dir liegt, ist ein armer, armer Kram. Ist Enttäuschung und Not und Verbitterung und Klage. Ja, aber vor dir liegt eine Schönheit, ein Glanz, eine Freude, die mit Menschenworten nicht zu beschreiben ist. Und ich freue mich, diese Botschaft sagen zu können, weil sie der Heilige Geist durch sein Wort in mein Herz hineingestrahlt hat und mein Herz damit erfüllt hat. Deshalb sage ich es. In tiefer Beglückung des Geistes und der Seele. Aber lesen wir noch das eine oder andere. Lesen wir vielleicht noch Psalm 68, 20 zum Beispiel. In Verbindung mit Psalm 65, 8b. Psalm 68, 20. Da steht geschrieben, Gott ist ein Gott der Rettungen. Und bei dem Herrn stehen die Ausgänge vom Tode. 68, 20, der Gott der Rettungen. Und dann heißt es in Psalm 65, 8b, da heißt es, Du machst jauchzen die Ausgänge des Morgens und des Abends. Die Ausgänge des Morgens und des Abends. Das heißt eigentlich des Ostens und des Westens. Der Morgen ist der Osten und der Westen ist der Abend. Aber auch das Totenreich hat Ausgänge. Es gibt verschiedene Ausgänge aus dem Totenreich. Und die werden alle jubeln. Es gibt kurze Ausgänge aus dem Tode. Wenn einer hierher kam, heute Abend als Sünder, der nicht errettet ist, und das Evangelium hört und davon entzündet wird, es macht und passt und nimmt und sich in einem Gelübde dem Herrn weiht und sagt, Herr, wenn das wahr ist, was der da vorne sagt, wenn das wahr ist, dann möchte ich das auch haben. Gib auch mir diese heilige Strahlkraft, die du den Deinen, den Heiligen schenkst. Herr, hilf auch mir. Mach mein Leben neu. Mach es glühend für dich. Mach es glücklich und schön. Das dürfen wir beten. Ich habe das sehr oft erlebt, dass Leute zum ersten Mal in einer Versammlung waren und hörten das Wort und kamen zum Glauben. Habe ich oft erlebt. Das kann der Herr, kann er auch hier tun, heute Abend. Es gibt aber nicht nur kurze Gnadenausgänge, die sich innerhalb von Sekunden vollziehen, wie wir in der Schrift lesen. Die Bekehrungen der Bibel sind fast alle plötzliche Bekehrungen. Es gibt auch lange, fröckliche Gerichtsausgänge. Gibt es auch. Gott ist gerecht in allen seinen Wegen. Er lässt nicht alle Menschen gleich lang in dem Tod und in der Verdammnis, durchaus nicht. Kommen ja auch nicht alle ins Zuchthaus auf einen Termin, sondern viele Termine. Der eine hat 10, der andere 20, der andere 30 Jahre, der andere lebenslänglich. Und der eine ist 5 Monate im Gefängnis, und der andere 8, und der andere 2 Jahre. Ist ganz verschieden. Wenn schon der Mensch, der ungerechte Mensch, so gerecht ist in seiner Strafzuteilung und in seiner Belohnung, wenn schon der Mensch gerecht ist, der so ungerecht ist, doch, von Natur aus, wie viel gerechter ist der, den Israel nennt, Gott den Gerechten? Gott, er ist gerecht in allen seinen Wegen. Er gibt dir genau das, was dir gebührt. Und schenkt dir aus Gnaden, wenn du deinen Totalbankrott ansagst, alles, schlechterdings alles, das tut Gott. Und führt dich hinein in die ewige Freude. Die Schrift hat noch viele, viele Zusammenhänge von der Freude der Schöpfung. Aber es soll genug sein, noch ein Wort über die Freude unseres Gottes. Ich darf vielleicht aus dem 5. Buch Mose das 30. Kapitel aufschlagen und den 9. Vers vorlesen. 5. Mose 30, Vers 9. Da steht Folgendes geschrieben. Der Herr wird dir Überfluss geben, der Herr dein Gott wird dir Überfluss geben bei allem Werk deiner Hand, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehes, an der Frucht deines Landes zur Wohlfahrt. Denn der Herr wird sich über dich freuen zum Guten. Der Herr wird sich über dich freuen zum Guten. Gott wird, wenn du dich in seine Hände legst, wenn du dich total ihm überlässest, wird er sich über dich freuen. Und diese seine Freude über dich, was er an dir tut, das greift dir zum Guten, zum Heil, zum Glanz, zur Schönheit, zur Würde, zur Herrlichkeit. Und Gott ist ein glückseliger Gott. Gott ist ein Gott, der tief bewegt ist, alles was Leid und Grauen ist, aus seiner Schöpfung zu eliminieren, auszuschaffen. Er ist ein glückseliger Gott. Er will sich freuen. Er will über dich frohlocken. Gib ihm doch die Möglichkeit. Bring ihm doch deine Angst. Sag ihm doch deine Sünden, deinen Jammer, deine Verkehrtheit, deine Verklemmtheit, deine Verkrampfung. Und du wirst Wunder der Gnade erleben. Gott ist ein Gott der Freude. Und je dunkler unsere Zeit wird und zerrissener und je schwerer es scheinbar wird zu glauben, und sich aus all dem Schmutz und dem Kot herauszuwinden, hinein in eine höhere Sphäre von Licht und Glanz und Schönheit und Duft, denn die Hölle ist ein Ort des Gestankes, während bei Gott Wohlgeruch ist. Wohlgeruch. Wir sind den einen ein Geruch des Lebens zum Leben. Und die anderen, die sagen, die Frommen, mir sagte ein bedeutender deutscher Schriftsteller, der sagte mir, weißt du, die Frommen, die kann ich nicht riechen. Der da oben, von dem will ich nichts wissen, aber der da unten, mit dem halte ich. Mit dem halte ich, sage ich, irre dich nicht, Gott lässt dich nicht spotten. Die Hölle ist ein Ort des Grauens, des Ekels, des Gestankes. Aber droben, das haben die alten Kirchenväter schon gewusst, aus mancherlei Erlebnissen und Erfahrungen. Und droben ist ein Ort des Lichtes und der Schönheit und der Wohlgeruch. eurer Gebete, der aufsteigt. Denn unsere Gebete, die werden ja aus den goldenen Schalen der Engelfürsten aufsteigen als Wohlgeruch. Und Gott riecht diesen Wohlgeruch und freut sich und freut sich. Und wir freuen uns mit ihm. Oh, welch eine Freude, 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 über Freude. Jesus löst von allem Leide. Möchten wir alle Sachen lernen, jetzt freue ich mich in dem Leide. Gott schenke es, dass wir ihm alles sagen und klagen und nennen und bekennen und er alles, was an uns noch verkrampft und belastet ist, dass wir da gelöst werden und erfüllt werden mit der ewigen Freude unseres großen und wunderbaren Retter Gottes. In Christo Jesu, unserem Herrn, durch den Heiligen Geist, der Geist der Freude ist und der in uns wohnt. Gelobt sei sein Name. Halleluja, Amen.